Ich darf Sie zunächst recht herzlich grüßen und ich freue mich, wieder einmal hier in Siegen-Weidenau einige Dienste zu tun. Und ich denke, dass die Thematik Wächter, wie weit ist's in dieser Nacht, das ist die Generalüberschrift, ein Wort aus dem Alten Testament, prophetisch orientiert, uns sicher Wegweisung sein kann. Es ist ein Fragewort und wir brauchen auch Antworten. Wir haben heute Nachmittag durch Bruder Kühl etwas gehört über den damaligen Geisterverführung zur Zeit Noahs und zur Zeit des Untergangs von Sodom und Gomorra. Da waren ja die Sünden offenkundig, so handgreiflich, dass man schon unterscheiden konnte mittels des Gewissens zwischen Gut und Böse. Aber ich denke, wenn wir ein Thema haben, wie es heute Abend vorgegeben ist, die Gemeinde Jesu Christi und die Ökumene, dann wird dieses Problem noch etwas diffiziler. Wir müssen hier erleuchtete Augen des Herzens bekommen, brauchen viel Weisheit, göttliche Erkenntnis, aber auch die Demut. Und ich darf immer wieder auch darum bitten, dass Sie recht prüfen. Und wenn wir nun etwas sagen gegenüber Kirchen, Konfessionen, Denominationen, so möchte ich Folgendes klarstellen. Es gibt in allen Bewegungen, Konfessionen, Denominationen wahre Glieder des Leibes Jesu Christi. Die sind also nicht gemeint, wenn wir hier und da Stellung beziehen müssen. Wir müssen aber Entwicklungen klar erkennen und auch darüber sprechen. Der Jesus hat das getan, die Apostel haben es getan, im Grunde alle, die ein prophetisches Wort zu verkündigen hatten. Die Ökumene ist ja in diesem Jahrhundert entwickelt worden, wenngleich Bestrebungen schon immer da waren, die Einheit der Gemeinde zu suchen. Aber speziell unter diesem Begriff haben wir eine Entwicklung erst seit einigen Jahrzehnten zu registrieren. Mit diesem Namen wird also eine Bestrebung bezeichnet, die zum Ziel hat, die in der Christenheit und zum Teil auch die in den anderen Religionen bestehende Vielheit in eine Einheit zu bringen. Durchaus auch in der Christenheit ein berechtigtes Anliegen, anstatt gegeneinander zu kämpfen, die Einheit zu suchen. Es ist nur die Frage, auf welcher Basis diese Einheit zustande kommt. Wahrheit ohne Liebe kann in Rechthaberei hineinführen und die Liebe ohne die Wahrheit in die Schwärmerei, in die Verführung und in den Abfall hinein. Es ist also ein schmaler Grat, den wir hier zu beschreiten haben, wenn wir uns um die Lösung dieses Problems im biblischen Sinne bemühen. Ich will kurz etwas sagen über die Entwicklung, also den geschichtlichen Aspekt herausstellen. Das Bestreben nach Einheit ist schon im letzten Jahrhundert begonnen worden mit der sogenannten Evangelischen Allianz. In der Evangelischen Allianz habe ich selber immer wieder mitgearbeitet in meiner früheren Heimat und tue das auch jetzt, da wo ich stehe, in dem württembergischen Raum, in dem Ort, haben wir mit der Kirche, dem CVJM und der Gemeinschaft Allianzveranstaltungen, auch jetzt Gebetsgemeinschaft. Die Allianz ist allerdings ein etwas anderer Zusammenschluss. Da geht es primär um die Gläubigen, die sich in evangelikalen Denominationen befinden, dass die Gemeinschaft an einem Ort praktizieren. Im Jahre 1925 haben sich etwa 600 Vertreter christlicher Kirchen aus 37 Ländern der Erde in der Kathedrale von Stockholm zum Eröffnungsgottesdienst der ersten großen ökumenischen Weltkonferenz für praktisches Christentum getroffen. Einer, der damals mit dabei war, der schreibt im Rückblick auf das Werden der Ökumene: Mit Stockholm beginnt das ökumenische Zeitalter der christlichen Kirchen. In Stockholm beginnt die christliche Einheit sich zu verwirklichen. Und das Dogma dieser Konferenz lautete damals: ökumenische Gemeinschaft in Anbetung und Dienst. Ist durchaus etwas, was uns auch berühren und treffen kann. Es ist ja eine Mahnung Christi. Es heißt: Kommt und folget mir nach. Gemeinschaft wird vom Herrn gefordert. Aber wir müssen auch das andere Wort sehen. Ich darf das jetzt schon einmal in Klammern dazu setzen, dass der Jesus sagt: Ich bitte jetzt eben nicht für die Welt, sondern nur für die, die du mir, Vater, gegeben hast. Es wurde damals keine Einigung erzielt. Manche Vertreter setzten sich für christliche Friedensarbeit auch auf politischer Ebene ein. Und wieder andere erwarteten das Einswerden der Christenheit allein von der Verinnerlichung und Vertiefung des Glaubens. So entstand also zwischen diesen beiden Polen der ökumenischen Bewegung eine Spannung. Und die registrieren wir auch heute noch. Denken wir immer wieder daran, auch in der Allianz die Tendenz heute, mehr in die Breite zu gehen, sogar die Lehrfragen hinten anzustellen und nur die Liebe zu betonen. Aber das ist dann die eine Seite. Und das andere, es geht um die Verinnerlichung, die Vertiefung auf der Grundlage eines klaren Wortes. Im Jahre 1938 wurde ein ökumenischer Rat gebildet, der in den kommenden Jahren bis über 100 verschiedene Kirchen umfasste. Seither hat sich die Zahl der zusammengeschlossenen Kirchen ständig erhöht. Und in über 200 Ländern sind also Kirchen vorhanden, die sich dieser Ökumene angeschlossen haben. Nicht dazu gehört die größte aller Kirchen, die katholische Kirche. Sie ist also kein offizielles Mitglied, wird aber immer wieder bei Veranstaltungen des Weltkirchenrats hinzugezogen zur Beratung. Sind ständig also Konsultationen zwischen den großen Kirchen vorhanden. Also das Wort Ökumene ist jetzt ein theologischer Begriff. Leider müssen wir aber sagen, dass auch viele verderbliche, verführerische Einflüsse von der Ökumene ausgegangen sind. Wir müssen also fragen, was sagt das Wort Gottes zu dieser Entwicklung? Ja, es geht heute sogar so weit, dass man einen Gesamtplan für die Menschheit hat. Eine Menschheitsfamilie auf ökumenischem Hintergrund in dieser Welt bilden möchte. Ich werde nachher noch dazu einige Zitate einbringen. Wir müssen zunächst nochmal festhalten, das Bestreben, die Einheit zu praktizieren, ist durchaus biblisch, nur die Frage ist, auf welcher Lehrgrundlage geschieht das? Wird nicht auf Kosten der Wahrheit hier im Sinne einer Massenideologie etwas konstruiert, was biblisch nicht zu begründen ist? Ich möchte zunächst jetzt auch nochmal etwas sagen zu dem Begriff Ökumene, kommt aus dem Griechischen. Oikos heißt das Haus. Man kann dann auch in Verbindung damit, mit dem anderen Wortteil sagen, es ist Wohnerde, oder Sie kennen den Begriff wahrscheinlich auch in Verbindung mit der Heilsgeschichte, wenn man sagt, es ist eine Haushaltung. Immer steckt aber drin Haus und Wohnen. Man möchte also hier unter einem Dach etwas Gemeinsames herausbilden. Es gibt also jetzt den Weltkirchenrat, der diese Ökumene als Institution repräsentiert. Wir müssen uns nun im Weiteren weiteren Sinne mit bestimmten Folgen auseinandersetzen, und ich darf zunächst nochmal, was ich hier schon oft getan habe, den sogenannten konziliaren Prozess erwähnen, den etwa der Bruder des früheren Bundespräsidenten Karl Friedrich von Weizsäcker mitvertreten hat, Professor Kühn in Tübingen, wo es um Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung geht. Dabei wird aber primär Gerechtigkeit im sozialen Sinne gesehen, nicht Gerechtigkeit, die Jesus Christus uns erworben hat. Es wird also nicht der Glaubensinhalt mitgeliefert, sondern es wird der Begriff einfach profan gefüllt. Friede, darüber werde ich morgen Nachmittag etwas sagen, ist in der Regel ein äußerer Friede, Abwesenheit von Krieg. Sozialer Friede soll es auch sein. Aber es ist nicht primär der Friede mit Gott. Und da merken wir die Aushöhlung des eigentlichen biblischen Begriffes. Und Bewahrung der Schöpfung, die gefallene Schöpfung, wird kaum ins Feld geführt. Es wird primär der ökologische Aspekt gesehen. Und nun möchte ich nochmal auf die Rolle der katholischen Kirche eingehen. Wenn nun ein Katholik hier unter uns sein sollte, bitte ich um Nachsicht. Aber er müsste dann auch objektiv prüfen, ob das, was ich sage, den Tatsachen entspricht. Schwierig wird es allerdings, wenn man die Kriterien ansetzt und mit einem Katholiken diskutiert, weil ein katholischer Christ eben nicht allein die Bibel als Grundlage hat und er die Kriterien auch aus der sogenannten Tradition heranziehen kann. Denn die katholische Kirche hat diese beiden Säulen des Glaubens. Sie haben sicher gehört, dass auch der Papst sich sehr einsetzt für Evangelisation. Evangelisation 2000, das ist ja so ein Zauberwort bald geworden. Man will da dem Herrn Jesus ein Geschenk machen, viele Charismatiker vertreten das auch. Wir müssen allerdings sehen, wenn der Papst Evangelisation will, dann nicht in dem primären Sinne, wie wir es verstehen, dass Menschen zu Jesus Christus finden, sondern dass die Menschen in den Schoß der Kirche zurückkehren. Es geht nach wie vor um den Führungsanspruch der katholischen Kirche, die ja immer wieder bezeugt, extra ecclesiam, außerhalb der Kirche, nulla salus est, gibt es kein Heil. Die Kirche ist, so wie es das Zweite Vatikanische Konzil zum Ausdruck bringt, in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Verbindung mit Gott, wie für die Einheit, jetzt hören Sie zu, der ganzen Menschheit. Fragen Sie da das Neue Testament. Ich werde nachher zur Einheit der Gemeinde etwas sagen. Oder das neue Kirchengesetz, CIC 1983 erschienen, mit dem Ziel, die richterliche Gewalt über alle Menschen zu bewirken. Da heißt es, das göttliche Recht verpflichtet alle Menschen, auch die Ungetauften. Daher sind Kirchengesetze, die göttliches Recht zum Inhalt haben, für alle Menschen verbindlich. Und noch etwas zum Papst, der Bischof der Kirche von Rom, in dem das vom Herrn, dem Petrus, als dem ersten Apostel einzigartig übertragene Antwort dauert, ist das Haupt des Bischofskollegiums. Er ist der Stellvertreter Christi, Vicarius Christi. Nicht diese Successio Apostolica, diese apostolische Folge ist nach katholischer Lehrauffassung von Petrus bis zum jetzigen Papst göttlich legitimiert. Daher besitzt ja der Papst Kraft Amtes, die oberste, volle, unmittelbare und allgemeine ordentliche Gewalt in der Kirche, die er stets frei ausüben kann. Und wenn er ex cathedra spricht, und das ist ein besonderes Dogma, also einen Lehrauftrag hat und ihn weitergibt, dann ist er eben unfehlbar. Dieses Dogma ist im vergangenen Jahrhundert entstanden. Und es gibt noch andere Dogmen, aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. So gibt es also eine Vermischung von biblischen Wahrheiten mit Zusätzen. Und ich denke, gerade die Vermischung ist das Problem. Wenn wir fragen, Wächter, wie weit ist in der Nacht, dann kann man zwar an moralischen Verhaltensweisen heute erkennen, dass es schlimm aussieht in der Welt, wie wir das heute gehört haben. Aber so die Grauzonen, die mit Glaubensfragen zusammenhängen, die zu erkennen, da bedarf es wirklich des Heiligen Geistes in Verbindung mit dem Wort, dass wir klar erkennen können, wo wir heute überhaupt stehen. Vielleicht haben Sie auch gehört, dass der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirchen hier beim Papst Audienz hatte oder hat, ich weiß jetzt nicht genau, ob schon geschehen ist, und einiges rückgängig machen möchte, was damals zwischen der Reformbewegung durch Luther ausgelöst, sprich den Protestanten und der katholischen Kirche gelaufen ist. So gibt es allmählich eine sanfte Umdeutung des Evangeliums. Ich zum Beispiel sage Ihnen ganz offen, ich kann allein das, was da in dem Gottesdienst in der katholischen Kirche sich vollzieht, nicht innerlich mitmachen. Diesen Sakramentalismus, das, was in der Eucharistie da passiert, die unblutige Wiederholung des blutigen Opfers Jesu Christi, dann, was da in der Wandlung vollzieht, wenn unter den äußeren Gestalten von Brot und Wein Christus wesensmäßig gegenwärtig ist. Und dann muss es ja so sein, dass man die so verwandelte Hostie auch göttlich verehrt, und das geschieht dann vom Leichnamstag. Und dann müssen wir noch auf die Rolle der charismatischen Bewegung in diesem Zusammenhang eingehen, und zwar in Besonderheit der katholischen charismatischen Bewegung, die vom Papst gut geheißen wird, die gesegnet wird und die die Kontakte sucht weltweit mit anderen Christen und Charismatikern. Da heißt es in Erneuerung in Kirche und Gesellschaft: Die charismatische Erneuerung ist ein Band zwischen den Kirchen der Reformation, der römisch-katholischen Kirche, den konservativen Evangelikalen und den Orthodoxen. Die charismatische Erneuerung kann dem Weltrat der Kirchen helfen, bei seinem Ziel, jetzt hören Sie zu, die Einheit des Volkes Gottes und die Einheit aller Menschen auf Erden zu bewirken. Merken Sie, wohin das führt? Die Einheit aller Menschen durch diese Bewegung. Darum nimmt diese Bewegung auch am meisten zu auf der Erde. Und wenn dann einer begründet, einem, der kritische Anfragen hat von der Lehre, merken Sie denn nicht, dass Millionen davon erfasst werden und damit ein Argument eingebracht wird, das erfahrungsgemäß ist und die Massen als Beleg anführt, aber nicht das Bibelwort. Immer wieder hören Sie, wenn Sie den Toronto-Segen nehmen, da hat einer Freude gehabt und das Gefühlsmäßige, das Erlebnismäßige wird angeführt. Aber wo steht das geschrieben, dass solche Phänomene da sind? Muss ich, entschuldigen, wenn ich das hier an der Stelle sage, denn nach Toronto fahren, um den Segen in Christus zu kriegen? Schon der Ansatz ist total falsch. Wir kriegen den Segen hier in Christus, das werde ich nachher nochmal insbesondere aufzeigen von Epheser Kapitel 1 hier. Wir sind gesegnet in ihm. So geht die ökumenische Bewegung einen Weg, der zwar Wahrheiten der Schrift enthält, aber letztlich nicht den Gesamtkriterien, vor allen Dingen von den Briefen, her standhält. Und wir müssen sehen, das werde ich morgen in Verbindung mit dem Thema Babylon noch darstellen, dass die Einheit im religiösen Bereich mit einer Voraussetzung dafür ist, dass der letzte Weltenherrscher seine Diktatur ausüben kann. Im religiösen Bereich, im politischen und im wirtschaftlichen muss eine Einheit kommen, und das eingesteuernde Moment ist immer das religiöse, philosophische. Bereits in den 50er Jahren haben Politikwissenschaftler Kriterien ermittelt für totalitäre Systeme. Und unter Nummer 1 ist immer angegeben eine Ideologie, eine Religionsentwicklung bis hin zum Aufrichten eines Gottesstaates auf dieser Erde. Und das will letztlich die katholische Kirche seit Augustin. De Civitate Dei. Also der Staat Gottes hier, auf dieser Erde. Reich Gottes hier. Was steckt eigentlich dahinter? Liebe Geschwister, und jetzt müssen wir uns hier einmal fragen, ehe wir auf die Gemeindelinie im engeren Sinne eingehen. Es ist letztlich das Fleisch, der alte Mensch, der immer etwas Greifbares, mit den Sinnen Fassbares haben möchte. Der die Massenbewegungen als Beweis dafür sieht, Gott ist an der Arbeit. Fürchte dich nicht, du kleine Erde, ist für die meisten dann nicht mehr relevant. Die Pforte ist eng, der Weg ist schmal. Kreuzesweg, das passt dem natürlichen Menschen nicht. Lieber etwas Spektakuläres, was Vorweisbares. Und genau über die Sinnen erfolgt die Verführung. Ich habe jetzt in der letzten Zeit über Versuchung gesprochen. Und dabei ist mir deutlich geworden, dass die Versuchung, wie damals schon bei Adam und Eva, darin bestand, das Anschauen. Dann wird die Lust entwickelt und die Lust entwickelt die Begierde und aus der Begierde folgt die Sünde. Bei der Gemeinde heißt es doch, dass der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Hören wir recht? Ich will hier diesen Einschub mal vollenden und noch auf die weltweite Entwicklung dieser Bewegung hinweisen, unter dem Aspekt, dass nicht nur die Christenheit ökumenisch gestaltet werden soll, sondern eben auch die großen anderen monotheistischen Religionen mit einbezogen werden sollen. Das hat der Papst vor etlichen Jahren in Assisi begonnen, indem er Vertreter der führenden großen Religionen eingeladen hat. Es gibt auch heute in der Allianz und der Ökumene Veranstaltungen, bei denen Moslems dabei sind, Christen, dann weiß ich von einer Veranstaltung auch Adventisten und Angehörige anderer Religionen. Der letzte evangelische Kirchentag hat Ähnliches zur Schau gestellt. Der Dalai Lama war da, dessen Vorträge waren am meisten besucht, während der bekannte evangelische Theologe Dr. Lehmann weniger Zulauf hatte, als er Bibelarbeit machte. Ich denke, es muss dahin kommen, und ich will ein Zitat aus einem Büchlein weitergeben, unter dem Titel kommt ein islamisches Weltreich. Sie mögen diese Prognose mal überprüfen. Da schreibt der Autor, ist übrigens ein Pseudonym, also einer, der unter einem anderen Namen hier als Autor erscheint, denn der lebt gefährlich. Ich weiß, wer der wahre Autor ist. Er ist selbst in einem islamischen Land groß geworden, kennt den Islam. Er schreibt also, sollte einmal ein charismatischer, intelligenter Führer etwa aus Israel auftauchen, der den muslimischen Staaten weitreichende Kompromisse verspricht, Recht und Land den Palästinensern auch in Israel anbietet, gewaltige technische Wunderwerke zu schaffen in der Lage ist und den islamischen Staatsmännern und religiösen Führern eine gleichberechtigte Zusammenarbeit anbietet, so könnte es diesem Demagogen gelingen, liberale Juden, liberale Christen und liberale Moslems sich gegenseitig näher zu bringen und in einem säkularen Staat zu vereinigen. Ein solcher Einheitsstaat könnte die Weltmacht von morgen werden und würde eine große Gefahr für alle wahren Nachfolger Christi werden. Ich halte eine solche Entwicklung für möglich. Ich denke, dass die harten Fundamentalisten in allen Religionen wahrscheinlich nicht zum Zuge kommen. Denn es muss irgendwann eine religiöse Einheit geben. Unter der Führung des Antichristen. Einer, der also die wahre Lehre der Bibel nicht akzeptiert oder der sogar ein anstatt Christus sein wird. Wie das im Einzelnen geschieht, vermag ich nicht zu sagen, und ich will mich auch hüten, aus der gegenwärtigen geschichtlichen, religiösen Entwicklung etwas abzuleiten und in die Bibel hineinzulegen. Wir müssen vielmehr versuchen, vom Worte Gottes her die gegenwärtigen Erscheinungen in der Politik, der Wirtschaft und auch im religiösen Bereich zu analysieren und daraus biblische Konsequenzen zu tun. Ich darf auch hier nochmal anmerken, dass durchaus einiges, was der bekannte Wiener Historiker und gläubige Christ angemahnt hat bei Propheten, die zu sehr von den Zeiterscheinungen ausgingen und sich dann auch verkalkuliert haben. Ich nehme an, dass einige dieses Buch kennen. Professor Stuhlhofer hat es herausgegeben, das Ende ist nah, wieder die Endzeitpropheten oder die falschen Endzeitpropheten, so heißt wohl der Untertitel. Da werden Leute wie der Herausgeber dieses Büchleins, vor Jahren schon erschienen, Alter Planet Erde, wohin? Oder auch Klaus Gehrt oder auch Willem Malgo, ich nehme an, einige dieser Namen kennen Sie, auch Marius Bahr, kritisch hinterfragt, weil Sie ja prophetische Aussagen gemacht haben, die, und das kann man historisch, empirisch überprüfen, nicht eingetroffen sind. Und da müssen wir uns sagen lassen, Vorsicht beim Spekulieren. Aber die großen Linien müssen wir aufzeigen. Und das möchte ich einfach tun. Die Entwicklung mit den technischen Mitteln auf UNO-Basis ist so weit, dass der Ruf nach Einheit kommen muss. Weil so nicht weitergehen kann. Wir haben heute Nachmittag durch Bruder Kühl einige Aussagen auch von prominenten Leuten in der Gesellschaft, in der Wissenschaft gehört, die alles andere als optimistische Prognosen geben. Und darum möchte ich hier diesen Teil damit zunächst einmal abschließen, dass ich sage, es wird die Einheit aufgrund der Aussagen der Schrift kommen. Aber es ist nicht die Einheit im religiösen Bereich auf der Basis der Schrift. Denn in der Konfrontation zu dem wahren Israel, dem wahren Jerusalem, wird das Babel der Endzeit stehen. Und zur Entwicklung der Ökumene, die da hat den Schein der Gottseligkeit, aber die Kraft verleugnet, wird sich die wahre Gemeinde herausbilden, die Ekklesia des Christus. Und darum ist wichtig, dass wir Verführung immer wieder mit einkalkulieren müssen. Es ist ja eigenartig, dass immer da, wo heute neue Prophezeiungen kommen, man überhaupt nicht einkalkuliert, dass der Feind auch seine Hand im Spiel haben könnte. Und dabei warnt doch der Herr Jesus vor der Verführung in Lukas 21, Matthäus 24, der Apostel Paulus. Wir haben eine Stelle gelesen aus 1. Timotheus 4, 2. Thessalonicher 2, ebenfalls ein Hinweis auf die Macht des Gesetzlosen, den Abfall. Es heißt, dass da, wo die Menschen die Liebe zur Wahrheit, auch die Gläubigen, nicht annehmen, Gott nachher selber sogar kräftige Irrtümer senden und die Betreffenden dann glauben, dass die Lüge die Wahrheit sei. Wir müssen damit rechnen. Und darum wollen wir jetzt unseren Blick auf die wahre Gemeinde wenden und ich werde immer wieder auch negative Aspekte mit einbeziehen. In Epheser Kapitel 1 wird uns gesagt, dass die Gemeinde erwählt ist vor Grundlegung der Welt. Es geht um eine Auswahl. Schon das ist ein entscheidendes Kriterium. Wenn Sie nochmal sich jetzt erinnern an einige dieser Zitate, an das, was ich gesagt habe, dann wird deutlich, dass die Ökumene kein Gemeindeverständnis hat, das Auswahlprinzip nicht kennt. Das Heil in Christus wird völlig verschwiegen, was die Kreuzesbotschaft bedeutet, kommt nicht zum Tragen. Es geht immer wieder darum, dass die Kirchen eins werden, sicher wird Bezug genommen auf einige Aussagen der Bibel und dass die Menschheit sogar eins wird. Aber wo sind da die klaren Gemeindelinien? Und die wollen wir uns noch einmal in Erinnerung rufen. Bitte, die Gemeinde ist keine Organisation, sondern ein lebendiger Organismus. Organisation muss sein, ja, aber nur so weit wie nötig. Keine Konfession, auch nicht die katholische Kirche, kann sagen, wir sind die wahre Gemeinde mit dem größten Licht. Das sagt die katholische Kirche nach wie vor. Keine Denomination ist in der Lage, von der Bibel her zu beweisen, dass sie allein die Wahrheit habe. Ist keine Bewegung und schon gar kein exklusiver Club, in dem man ein- und austreten kann. Allein durch Gottes Erwählung und Berufung in Christus Jesus basiert die Gemeinde. Es geht um den göttlichen Berufungszweck. Der wird leider in der Gemeinde wenig erkannt. Wozu ist die Gemeinde da? Wozu berufen? Was ist ihr Auftrag? Und da will ich zunächst noch mal ein paar negative Dinge sagen, damit wir klar sehen können. Die Berufung der Gemeinde ist kein Selbstzweck, damit wir nur irgendwie selig werden, der Hölle entrinnen. Da steckt zwar auch drin, aber das ist nicht der primäre Zweck der Berufung. Wozu sind wir denn berufen? Ihm zu dienen und zu warten auf seinen Sohn aus den Himmeln, nach 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10. Es ist der Sohn, den er auferweckt hat aus den Toten, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Und um noch ein Missverständnis abzuwehren, die Gemeinde ist nicht berufen anstelle Israels. Israel hatte eine völkische Berufung. Es war das Erstlingsvolk. Und mit diesem Volk kommt Gott auch wieder zu seinem Ziel und Zweck. Die katholische Kirche hat sich immer als Nachfolger Israels gesehen, auch die Sekten, beispielsweise die Zeugen Jehovas. Sie berufen sich etwa auch auf eine Stelle der Offenbarung, wo es um die 144.000 geht, wo eindeutig geschrieben ist, es sind die 12 Stämme zu je 12.000. Dass die jetzige Gemeinde einzelne Gläubige aus dem Israel nach dem Fleisch mit den anderen aus den Nationen gemeinsam hat, das ist uns ja klar. Und darum gibt es weltweit auch hier und da Aufbrüche unter den Juden. Das hat wohl Bruder Kühl gestern bezeugt. Und da müssen wir auch im Hinblick auf den Sendungsbefehl Jesu an die 12 Jünger klar sehen. Es sind die Jünger, die Apostel für Israel. Denen konnte er in Matthäus 28, 18 bis 20 und Markus 16, 15 bis 18 sagen, dass einmal die Völker zu Jüngern gemacht werden. Das ist aber nicht der Auftrag für die jetzige Zeit unter der Gemeindeperspektive. Und dann müssen wir auch die Geisteswirkungen unterscheiden, wie sie damals in Israel der Fall waren. Da gab es ein von außen nach innen, ein Bewegtwerden vom Geist, dass da auch mal Menschen auf den Boden fallen konnten, aber immer mit dem Gesicht auf den Boden und nie rücklings in zweifelhaften Stellungen. Das finden Sie an keiner Stelle. Das, was da mit dem Toronto-Segen verbunden wird, ist nie von der Schrift her zu legitimieren. Und alle herangezogenen Schriftbeweise sind sehr dürftig. Der ausgegossene Geist, punktuell, zum Dienst an Einzelnen, geschah im Alten Testament. Bei uns geht es aber von innen nach außen. Und wer die Innenlinie nicht sieht, wird immer denken, in dem gewaltigen Brausen ist der Herr. Und was sagt Gott dem Elia? Im stillen, sanften Säuseln. Wir sind einfach Power-Menschen, ja? Und das Power-Evangelism, diese Botschaft, die brauchen wir. Nein, die Gemeinde muss in die Gemeinschaft mit dem Christus hineinkommen. Im Allerheiligsten ist sie zu Hause, wo nichts mit den Sinnen wahrzunehmen ist. Und noch ein drittes Missverständnis. Wir sind eben nicht zur Weltverbesserung aufgerufen. Diese Zielsetzung birgt stets die Gefahr in sich, dass wir weltförmig werden. Das wollte ein Lot. Der Lot war aber auch nicht ein Originalberufener. Das war sein Onkel Abraham. Und der Abraham, der bekam von Gott eine klare prophetische Weisung, dass die Katastrophen kommen würden. Lot ist herausgerettet worden wie ein Brand aus dem Feuer. Darum mahnt Johannes in seinem Brief, habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist, denn die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Damit sind wir bei dem eigentlichen Zweck, bei dem, was Sinngebung für die Gemeinde bedeutet. Es geht um die Enthüllung einiger Geheimnisse. Und es ist vorrangig das Geheimnis des Christus nach Epheser 3, Vers 4. Christus in uns und dann Christus verkündigt unter den Nationen. Es geht um den erhöhten Christus. Und denken Sie mal darüber nach, was so gerade in diesen Weihnachtstagen an Botschaft verkündigt worden ist. Dieser nostalgische Rückblick auf dieses Jesuskind in der Krippe. Das hat mit dem, was Paulus für die Gemeinde verkündigt hat, nichts zu tun. Entschuldigung, wenn ich das so hart sage. Wir dürfen uns freuen, dass Jesus gekommen ist. Aber das muss im Zusammenhang mit der Gesamtbotschaft gesehen werden, etwa gemessen an Philipper Kapitel 2, wo Jesus Christus die Herrlichkeit verließ und in einem siebenfachen Abstieg gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Und dann dürfen wir nicht vergessen, darum hat ihn dann Gott erweckt und hat ihm einen Namen gegeben, in dem sich einmal alle Knie beugen werden. Haben Sie das an Weihnachten gehört? Darum möchte ich sagen, wir sollten uns nicht auf Feiertage, Sabbate und Neumonde einlassen. Wir haben alle Tage das Heil in Christus. Ja, das Geheimnis ist groß, sagt Paulus. Ich sage aber von Christus und seiner herausgerufenen Gemeinde. Epheser 5, Vers 32. Da mögen viele Versuche, ich sage es nochmal in der Gegenwart, Zusammenschlüsse auf ökumenischer und Allianzbasis zu erreichen, gewiss von dem Wunsch nach der Einheit aller Christen getragen sein. Aber sie sind zum Scheitern verurteilt, wenn es um das eigene Machwerk geht, um Betriebsamkeit, und das kann leider bis in die Verführung hineingehen. Immer steht der eigenaktive Mensch dahinter. Darf ich nochmal zitieren, Fritz Binde, ich habe es schon mal getan, aber in dem Zusammenhang möchte ich es Ihnen nochmal in Erinnerung rufen. Die vielbeschäftigte Äußerlichkeit, hinter der meistens der macherische, ehrsüchtige, gewinnsüchtige, genusssüchtige Menschengeist steckt, der füllt auch heute die christliche Schaubühne zum großen und bösen Teil aus. Herrscht nicht allenthalben die äußerliche Vielfalt? Sucht man nicht von Veranstaltungen aller Art zu leben? Erwartet man nicht vom äußeren Zusammenschluss alles? Oder vom zahlenmäßigen Erfolg? Wie oft werden Zahlen eingebracht? Vor Gott gelten nicht die Zahlen. Wo zwei oder drei versammelt sind, da im Namen Jesu ist der Herr gegenwärtig. Er sagt dann noch, tauchen nicht immer neue Methoden, neue Richtungen, neue Eiferer auf, die alle ihre verzückten Anhänger finden? Oh, der bunte Krämermarkt der Äußerlichkeiten, auf dem die allermeisten heute die christliche Seligkeit einzukaufen suchen. Was würde Binde heute sagen? Das ist ja schon vor Jahrzehnten geschrieben. Nun, wir wollen uns nicht überheben. Wir wollen dankbar sein. Es ist die Gnade, die uns gerufen hat. Und wir dürfen auch das Geheimnis seines Willens erkennen. Denn ohne die klare heilsgeschichtliche Schau, ohne eine klare Eschatologie, also Endzeitlehre, werden wir nicht klar schauen. Wir brauchen also den Blick für den lebendigen Organismus, wo nur der dazugehört, der ein lebendiges Glied in diesem Körper des Christus ist und vom Haupte von Christus allein geführt wird. Ja, jetzt in der Zeitung, oder Sie haben es vielleicht auch gehört, aus der Weihnachtsansprache des Papstes ein Bibelwort vernommen. Die kleine Präposition wird verändert, also so ein Verhältniswort. Ich will Ihnen das nochmal sagen. Er sagt, der bei uns angefangen hat, das gute Werk, er wird es auch vollenden. Ja, das hat der Papst zitiert. Und wie heißt es? Ist das ein Unterschied? Ja, der in uns angefangen hat, das Werk, der wird es vollenden. Bei uns. Was ist ein weiter Begriff? Ich kann sagen, bei uns in Deutschland, da soll es ja losgehen, mit England, prophetische Nationen, all diese Dinge sind biblisch nicht haltbar. Ich will einige Wesenszüge nochmal herausgreifen. 1. Korinther 1, Vers 9, da sagt Paulus, treu ist Gott, der euch berufen hat zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesu Christi. Reicht Ihnen das aus oder brauchen Sie mehr? Er hat uns in die Gemeinschaft mit Christus berufen. Genügt uns wirklich Christus? Doch die Frage. Immer Neues, Sensationelles, weil das Geheimnis nicht erfasst ist. Denn Satan verstellt sich meisterhaft in einen Engel des Lichtes und darum tun das auch seine Lehrer und die falschen Propheten. Zweitens, er beruft uns nicht nur in die Gemeinschaft, sondern auch in die Gnade Christi. Und warnt nicht Paulus gerade im Galaterbrief, dass wir ein andersartiges Evangelium bekommen könnten? Das weicht von der Gnade ab. Und was bedeutet denn das, wenn ich nicht mehr die Gnade akzeptiere, dieses Geschenk? Dass ich irgendwas tun muss, irgendwo hinfahren muss, fasten, beten, Bedingungen erfüllen muss, die nicht schriftgemäß sind. Die Galater standen in der Gefahr, ihre Freiheit in Christus zu verlieren. Hätten wir das überhaupt erkannt, wenn da ein bisschen Gesetz gefordert wird? Hätten wir erkannt, dass in der Gemeinde der Kolosser Menschen, die fasziniert waren, in Demut und Geistlichkeit der Engel einhergingen, dass die auf der falschen Fährte waren? So erkennen heute auch viele nicht die raffinierte Verführung. Und wissen Sie, wenn Satan damals während der Versuchung Jesu, Lukas Kapitel 4, dem Herrn anbot, alle Reiche dieser Welt, dann ist er der größte Geschäftsmann, der auch den Gläubigen auf raffinierte Weise irgendwas anbietet, fröhliche Gefühle und wer weiß was alles. Kann er das? Ja, er ist noch der Gott und Fürst dieser Welt und als solcher wird er heute nicht mehr ernst genommen. Setzt, liebe Geschwister, die Freiheit in Christus nicht aufs Spiel. Besteht in der Freiheit. Ein dritter Aspekt zur Berufung. Wir sind berufen zu seinem wunderbaren Licht. Und wir brauchen das Licht, das prophetische Licht in dieser Zeit. Ohne dieses Licht können wir nicht klar sehen. Und Satan bietet viele andere Lichter an in dieser Welt. Jesus Christus selber ist das Licht. Wir merken, es geht immer wieder um Christus, um sein Heil. Dieses prophetische Wort ist nicht losgelöst von Christus, sondern es weist uns den klaren Weg. Und darum ist die Hauptaufgabe der Gemeinde nach Epheser 2, Vers 7. Hier würdig zu wandelnder Berufung und aber auch daran zu denken, dass in den zukünftigen Zeitaltern erst der überschwängliche Reichtum seiner Gnade in Güte uns gegenüber in Christus Jesus dargestellt wird. Also immer wenn wir das Reich Gottes hier mit allen Begleiterscheinungen so festmachen wollen, sinnlich greifbar darstellen wollen, stehen wir in der Gefahr. Wer nicht die Perspektive hat, dass das Entscheidende erst kommt in der Darstellung. Wir leben hier zuerst im Glauben und dann im Schauen. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Wer das vermengt, der liegt schon falsch, liebe Geschwister. Ich sage mir das selber immer wieder. Und darum ist wichtig, dass wir uns hier schon durchrichten lassen, dass wir in der Demut stehen, dass wir dafür sorgen, dass Gold, Silber, Edelsteine bei uns aufgebaut werden. Das ist ja ein Bild aus 1. Korinther Kapitel 3 und nicht Holz, Heu, Stoppeln. Das kann man sehr schnell im Verlauf von kurzer Zeit beeinflussen, bewerkstelligen. Aber das verbrennt alles. Holz steht für Menschlichkeit, Stoppeln für Fruchtlehre, Heu vergeht sehr schnell. Und dann müssen wir, und damit will ich dann abschließen, das für die Gemeinde bestimmte Evangelium sehen. Wir brauchen ein Muster gesunder Worte. Ich habe mit Bruder Kühn noch darüber gesprochen, und er war auch entsetzt, dass eben aus Israel Brüder da nach Toronto fahren, um den Segen dort einzuschleusen. Und dann hat der Bruder ja dem Gerhard Kühn nochmal geantwortet, ja, man müsse das abwarten und könne nicht alles ablehnen. Und da habe ich ihm gesagt, wir brauchen ein Modell gesunder Worte, das sagt Paulus. Und das Modell gesunder Worte sagt mir schon, ich muss doch nicht erst nach Rom fahren, nicht nach Lourdes, um dort ein Wunder zu erleben. Hierhin reisen ist Unglaube. Wir haben in Christus die Fülle nach Kolosser 2, Vers 10. Wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Erkenne das, lieber Bruder. Jesus Christus ist dir gemacht von Gott zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Wir brauchen das Evangelium der Herrlichkeit des Christus. Das wird allerdings auch kaum verkündigt. Ich will das an einigen Stellen abschließend noch sagen. Denn wir können nicht nur Negatives ablehnen. Wir müssen, um es mal mit einem gängigen Begriff zu sagen, konstruktiv Kritik betreiben. Das heißt, wir müssen das Bessere anbieten. Und das haben wir in Christus. In 1. Thessalonicher 2, Vers 12 heißt es, der euch beruft zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit. Ja, was ist denn das, würde ich Sie am liebsten fragen. Wie erleben Sie die Herrlichkeit Gottes? Was sagt denn der Herr Jesus dazu, wie er die Herrlichkeit Gottes darstellt? Als er ins Kreuz ging. Vater, verherrliche du mich da. Und das Kreuz ist dem alten Menschen, dem Fleisch, immer zuwider. Und es heißt in 2. Timotheus 3 eben, dass am Ende dieses Zeitalters die Menschen haben werden eine Form der Gottseligkeit, eine Form der Frömmigkeit, einen Schein der Frömmigkeit. Ja, das ist da. Aber sie verleugnen die Kraft. Und die Kraft liegt immer im Kreuz. Hören Sie bei den modernen Angeboten etwas vom Kreuz? Und zwar nicht nur die eine Seite, dass Jesus für uns starb, sondern dass der alte Mensch mitgekreuzigt ist. Dass wir nicht Feinde des Kreuzes werden. Dann haben wir den Zugang zur Herrlichkeit des auferstandenen Christus. Dazu sind wir berufen. Und im zweiten Brief an die Thessalonicher schreibt Paulus, er
hat euch berufen durch unser Evangelium zur Aneignung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Kapitel 2, Vers 12. Zur Aneignung der Herrlichkeit geschieht das dadurch, dass ich ans Mikrofon mich hinstelle, blase und sie fallen um. Was hat das mit der Herrlichkeit Christi zu tun, liebe Geschwister? Entschuldigen Sie, wenn ich an dem Punkt, ich muss da wirklich in der Gnade und Liebe bleiben, mich wirklich fragen, wie kann man so einen Blödsinn glauben? Entschuldigen Sie, das ist wirklich für einen, der geistlich, biblisch denken kann, wirklich das Absurdeste. Oder im ersten Gemeindegebet, Epheser 1, Vers 18, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes ist in den Heiligen. Liebe Geschwister, das fordert natürlich, dass wir im Worte forschen, dass wir uns um den Reichtum der Herrlichkeit mühen. Der wird nicht durch Emotionen verbreitet, durch Gefühle. Ich muss wissen, was in der Schrift geschrieben steht. Diejenigen, die da entsprechende Erfahrungen machen, berichten immer wieder, Wort Gottes, Belehrung fand nicht statt. Oder ganz wenig. Oder Epheser 3, Vers 16, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist. Wo denn? Am äußeren Menschen, dass ihr umfallt? Ha, am inneren Menschen. Ich brauche es Ihnen ja eigentlich nicht zu sagen, und doch erlebe ich, liebe Geschwister, immer wieder, dass selbst in unseren Kreisen dafür eine Offenheit ist. Während meiner letzten Konferenz in Langensteinbach habe ich zwei seelsorgerliche Fälle gehabt, die ein solches Phänomen erlebt haben. Die eine berichtete, ich lag am Boden und ich habe seit der Zeit Depressionen. Dann hat sie berichtet, in dem gleichen Kreis ein Pfarrer, stundenlang bewusstlos gewesen. Man hat Mühe gehabt, ihn wieder aus diesem Trancezustand herauszuholen. Es ist ernst. Wir leben in der Zeit der Finsternis. Und wir sind Kinder des Tages, des Lichtes. Darum sollen wir wachen, sollen wir nüchtern sein und beten. Und die anderen, 1. Thessalonicher 5, sind Kinder der Nacht, da kann man nicht klar sehen. Die schlafen, sind unnüchtern und haben keine klare Zielperspektive. Ich sage das mit wehem Herzen, liebe Geschwister, und ich bitte darum, dass Sie mir das abnehmen. Es ist nicht von oben herab gemeint. Ich leide darunter, was auch bei lieben gläubigen Geschwistern oft für eine Verwirrung da ist. Darum wollte ich Ihnen einfach einiges anbieten. Ich konnte nur ein paar Perspektiven aufzeigen. Ich fasse zusammen. Das, was der Gott dieser Welt, das meint die religiöse Seite Satans, er ist ja auch der Fürst dieser Welt, im Augenblick in Gang setzt, dient dazu, also auch über Okkultismus, Spiritismus, aber auch fromme Verführung, dass er die Herrschaft seines letzten Übermenschen, des Antichristen, hier vorbereitet. Und da Satan vom Ursprung her religiös ist, wer kennt alle Seiten der Religiosität? Ihr kennt oft besser als manche Theologen die Bibel, aber mit Furcht und Zittern glauben die Dämonen. Das ist aber kein wirklicher Glaube. Er inspiriert und manipuliert die Menschheit und das wird ins Chaos führen, in die Gerichte. Zugleich aber reift auch die Gemeinde aus. Und liebe Geschwister, da wollte ich Ihnen diese Herrlichkeit aufzeigen, aber sie ist nur durch Kreuz zu erreichen. Glauben wir dem, der für uns starb, der uns erlöst hat, lassen wir uns mit hineinnehmen in den Kreuzestod Jesu Christi. Denn Paulus sagt, ich will mich nur rühmen des Kreuzes, durch das
ich der Welt und die Welt mir gekreuzigt ist. Das war sein Ruhm. Aber durch dieses Kreuz hatte er auch Zugang, ich sage es nochmal, zur allergrößten Kraftquelle, die in Schwachheit vollendet wird. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollendet. Und da wird Herrlichkeit offenbar. Es ist freilich eine verborgene Herrlichkeit. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Verborgen. Aber damit sind wir schon im Vaterherzen. Damit haben wir die größte Sicherheit und Gewissheit, die es überhaupt gibt. Wer das erfasst hat, der wird sich nicht mehr von allerlei Wind der Lehre hin und her bewegen lassen. Wir brauchen ein Fundament, ein klares Modell gesunder Worte. Das wollte ich Ihnen mitgeben, liebe Geschwister. Lassen Sie sich von Jesus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen liegen, nach Kolosser 2, Vers 3, das aufschließen und die Kraft geben, die er als der Auferstandene in uns auf auswirken will. Die gleiche Kraft, die in Christus wirksam war, ist in uns wirksam. Das sind Herrlichkeiten. Freilich nicht für die Sinne, sondern nur für den Glauben. Und das kann uns und will uns Gott aufschließen in Verbindung mit seinem Wort. Amen.